Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Papst Franziskus reist anders als frühere Päpste. Vor allem reist er in andere Länder und Regionen als seine Vorgänger. Die haben in erster Linie katholisch geprägte Länder besucht, wie Polen oder Brasilien, oder Länder, die politisch und für die internationalen Beziehungen besonders wichtig sind. Papst Franziskus macht es anders. Er war in den letzten Jahren zum Beispiel auch in der Mongolei oder in der Zentralafrikanischen Republik oder im Irak. Und kommende Woche beginnt er eine 11-tägige Reise nach Südostasien. Franziskus besucht Indonesien, Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur. Vier Länder, die unterschiedlicher kaum sein könnten, gerade auch was die Religionen angeht. Im Vorfeld dieser Papstreise konnte ich sprechen mit Gudrun Seiler. Sie ist Journalistin und Redakteurin bei Vatikan News, dem Nachrichtenportal des Vatikan. Ihr oberster Chef ist also Papst Franziskus höchstpersönlich und sie kennt den Vatikan von innen. Ich habe Gudrun Seiler gefragt, warum diese Region zu diesem Zeitpunkt? Welches Ziel verfolgt der Papst mit dieser Reise nach Südostasien?
Also grundsätzlich die Ziele aller Papstreisen sind ja dieselben. Es stehen bei Papstreisen nicht irgendwelche politischen Erwägungen im Vordergrund. Sie spielen eine Rolle, aber sie stehen nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht die Begegnung mit Menschen und zwar mit möglichst vielen Menschen. Päpste reisen tatsächlich, um Leuten zu begegnen, die sich zum Beispiel auch eine Reise in den Vatikan niemals würden leisten können. Der Papst glaubt, dass er das braucht als Kirchenoberhaupt, die Begegnung mit der Realität der Menschen. Aber geopolitische Überlegungen sind jetzt auch nicht ganz fremd im Vatikan. Auch hier überlegt man sich, welche Region gerade was wiegt im Gefüge der Welt und vielleicht auch, wie sich dieses Gewicht gerade verschiebt. Und natürlich ist da diese Region besonders sensibel, also das Südchinesische Meer mit der Nachbarschaft der beiden Großmächte China und Indien. Im Gefolge des Papstes reisen auch wie immer die beiden Chefdiplomaten, nämlich Kardinalstaatssekretär Parolin und Außenminister Gallagher. Und die werden auch Augen und Ohren offen halten, davon können wir ausgehen. Aber auch dieser Papstbesuch bleibt eine Visite bei Menschen in vier verschiedenen Ländern.
Dann lassen Sie uns sprechen über diese Länder, über die einzelnen Stationen dieser Reise. Indonesien ist das Land mit den meisten Muslimen weltweit. Papst Franziskus ist der Dialog zwischen Katholiken und Muslimen wichtig. Das hat er in den letzten Jahren immer wieder betont. Wird das also der Schwerpunkt seines Besuchs in Indonesien sein, die christlich-muslimischen Beziehungen?
Ja, das sehen wir hier im Vatikan tatsächlich so. Die inhaltlich wichtigste Komponente dieses Indonesien-Besuches ist die über weite Strecken friedliche Koexistenz zwischen Muslimen und Christen in Indonesien, die andererseits Bestärkung braucht, weil nämlich extremistische Strömungen in der muslimischen Mehrheitsgesellschaft gerade auf dem Vormarsch sind. Und das erste Mal, dass man das in der Weltöffentlichkeit so wahrgenommen hat, war vor ungefähr 7 oder 8 Jahren. Also ein erster Schub, wo man sah eine gewisse Radikalisierung von Muslimen in Indonesien. Damals gab es einen Blasphemieprozess gegen einen christlichen Politiker, einen sehr beliebten und politisch erfolgreichen Politiker, den Gouverneur der Hauptstadtregion Jakarta. Dieser Mann, Ahok, der hat die Wahl, zu der angetreten war, dann verloren und war statt im Rathaus 2 Jahre im Gefängnis, obwohl die Anschuldigungen gegen ihn wegen angeblicher Blasphemie, obwohl diese Anschuldigungen erwiesenermaßen manipuliert waren von fundamentalistisch-islamischen Kreisen. Es ist also definitiv im Interesse des Papstes, des Heiligen Stuhles und auch der Christen in Indonesien, den moderaten Islam dort heute zu stärken. Und dazu gibt es auch einen eigenen Programmpunkt bei dieser Reise. Franziskus wird nämlich in Jakarta mit dem Großimam dort ein gemeinsames Dokument unterzeichnen, in dem es um friedliches Zusammenleben zwischen den Religionen geht und um gemeinsamen Einsatz für Ökologie. Und Ort dieser Feier, das ist auch interessant, ist die größte Moschee in Südostasien, die steht nämlich in Jakarta. Und sie wurde damals in den 50er Jahren von einem christlichen indonesischen Architekten geplant. Genau gegenüber der katholischen Kathedrale steht diese Moschee. Also ein sprechendes Bild eigentlich für das religiös tolerante Selbstverständnis Indonesiens.
Und das heißt also, Sie erwarten, dass Papst Franziskus die Probleme, die Sie gerade benannt haben, die Tatsache, dass radikal-islamische Strömungen in Indonesien zuletzt an Einfluss gewonnen haben, das wird er ganz klar so ansprechen, davor warnen?
Es wird gewiss keine Kritik sein an irgendwelchen Vorgängen. Da halten sich Päpste immer sehr zurück. Vorsicht ist auch immer geboten. Es ist ein Gast und es ist ein religiöser Gast und ein Gast, der als Kirchenoberhaupt kommt. Also zu sehr kann er sich politisch in den öffentlichen Ansprachen sicherlich nicht aus dem Fenster lehnen, aber er wird Wege finden, die Probleme dennoch anzusprechen, sodass sie im Land alle verstehen.
Gibt es denn Sicherheitsbedenken, wenn der Papst jetzt nach Indonesien reist? Es gab zuletzt zum Beispiel Berichte über die Festnahme eines IS-Sympathisanten, der laut der indonesischen Behörden einen Anschlag auf Kirchen im Land geplant haben soll.
Also zur tatsächlichen Gefährdungslage in Indonesien gibt es nicht viele Informationen. Aber was sich aus einer weiteren Perspektive sagen lässt, Papst Franziskus hat Reisen unternommen in seinen 11 Jahren, die vielleicht im Vergleich zu Indonesien, die wirklich sehr gefährlich waren. Also ich nenne die Zentralafrikanische Republik, Südsudan, vor allem den Irak. Im Vatikan wurde dem Papst damals jeweils abgeraten, diese Reisen zu unternehmen, aus Sicherheitsgründen. Aber wir haben eben auch gesehen, davon lässt sich Franziskus nicht beeindrucken.
Nach Indonesien geht es für den Papst weiter nach Papua-Neuguinea, ein Inselstaat, der stark betroffen ist von den Folgen des Klimawandels. Es gab vor wenigen Monaten zum Beispiel einen verheerenden Erdrutsch mit vielen Toten. Die Menschen vor Ort erhoffen sich durch diesen Papstbesuch natürlich mehr internationale Aufmerksamkeit für ihre Situation. Wird sich diese Hoffnung erfüllen?
Das spielt eigentlich bei vielen Papstreisen eine Rolle. Es sind ja auch allenthalben in manchen Ländern so Bedenken aufgetaucht, dass eine solche Papstreise eventuell zu teuer sein könnte. Das ist ganz interessant, das immer zu sehen, dass solche Anmerkungen immer vor der Papstreise erfolgen und dann, so wie der Papst den Fuß auf die Erde des Landes setzt, verschwinden. Und das hat eben auch mit dieser, ich nenne es mal, Umwegrentabilität zu tun. Selbstverständlich lenkt ein reisender Papst die öffentliche Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf die Länder, die er besucht. Und das wird gerade bei kleinen Ländern sehr zur Kenntnis genommen. Und Papua-Neuguinea ist auch deswegen ein interessantes Land, weil es dort eine besonders lebendige Kirche gibt. Die katholischen Gläubigen, sie haben uralte Traditionen auch in der Liturgie. Sie haben ihre Rituale, ihre Feiern, ihre liturgischen Tänze. So etwas kommt zum Beispiel in einer medialen Berichterstattung sehr gerne zum Tragen. Und in Papua-Neuguinea sind die Menschen da auch sehr stolz darauf. Und wenn das dann in der Welt zu sehen sein wird, dann sorgt das im Nachhinein noch für ein besonderes Einheitsgefühl. Das ist auch etwas, was wir ex post im Nachhinein als Effekt von vielen Papstreisen gerade in armen Ländern wahrnehmen.
Dann geht's für den Papst weiter nach Timor-Leste oder Osttimor. Eine noch sehr junge Demokratie, früher mal portugiesische Kolonie und heute ein sehr katholisch geprägtes Land. 97% der Menschen gehören dort zur katholischen Kirche. Wird das dann also doch noch das Bad in der Menge für Papst Franziskus?
Ja, man könnte tatsächlich sagen, Osttimor ist das katholischste Land der Welt nach dem Vatikanstaat, der zu 100% katholisch ist. Aber in Osttimor war das eine Entwicklung mit dem katholischen Glauben. Sie haben es ja erwähnt, das Land ist erst vor 22 Jahren unabhängig geworden vom muslimischen Indonesien, das es ein Vierteljahrhundert besetzt hielt. Und in diesem Freiheitskampf Osttimors, da spielte der Katholizismus eine Rolle. 1975, als Indonesien eben Osttimor überrannte, da waren nur ein Drittel der Menschen in Osttimor katholisch. Die übrigen wurden es erst dann im Freiheitskampf gegen die muslimischen Indonesier. Denn dieses katholische Glaubensbekenntnis, das hat die Osttimoresen geeint und gestärkt. Und der Heilige Stuhl war dann auch folgerichtig unter den ersten, die Osttimor als unabhängigen Staat anerkannt haben. Ja, eine solche Verquickung von Religion, Identität und Politik, das wäre uns in Westeuropa vermutlich etwas suspekt, aber in Osttimor hat sie diese spezifische Gestalt angenommen. Also Katholizismus riecht dort nach Freiheit. Und noch ein Punkt in dem Zusammenhang, Osttimor hat als einziger Staat der Welt in die Verfassung ein Dokument aufgenommen, das im Vatikan mit entstanden ist. Und zwar ist das das Dokument der Geschwisterlichkeit aller Menschen. Es ist ein religionsverbindendes, muslimisch-christliches Friedensdokument. Papst Franziskus hat es in Abu Dhabi unterzeichnet, gemeinsam mit dem Großimam von Al-Aqsa. Franziskus war ja, ich erinnere, war der erste Papst, der damals 2019 den Fuß auf die arabische Halbinsel gesetzt hat. Und dort wurde dieses Dokument feierlich unterzeichnet. Und Osttimor mit seiner spezifischen Landesgeschichte, dieser katholisch unterfütterten Abgrenzung vom muslimischen Nachbarn und früheren Feind Indonesien, hat sich als Staat dazu verpflichtet, dieses religionsverbindende Dokument zu achten. Dass das im Vatikan auf waches Interesse stößt, das kann man sich vorstellen. Und es lässt sich ja auch tatsächlich als Beleg dafür lesen, dass Religionen eine Kraft des Friedens sein können oder sein müssen. Und darum geht es bei dieser Papstreise.
Es gibt in Osttimor allerdings auch Kritik am Papstbesuch. Das eine, das haben Sie gerade schon angesprochen, Menschenrechtsgruppen haben kritisiert, dieser Besuch sei zu teuer. Es werde zu viel Geld dafür ausgegeben in einem armen Land. Außerdem sagen Menschenrechtler, dass für eine Papstmesse Land beschlagnahmt worden sei und Familien umgesiedelt werden müssten. Wissen Sie, was dran ist an diesen Vorwürfen?
Dazu kann ich im Moment wenig sagen, weil wir diese Sachen hier im Vatikan beobachten und selbst nur die Presseberichte mitverfolgen, die von dort kommen. Wir entsenden als Vatican News unsere eigenen Kollegen und Kolleginnen in die Länder während der Papstreise. Und darüber werden wir dann Informationen aus erster Hand sammeln können. Aber noch tun wir uns hier schwer, über diese Dinge zu berichten.
Letzte Station dieser Reise ist Singapur, das religiös extrem bunt gemischt ist. Islam, Hinduismus, Buddhismus, Taoismus, Christentum, alles vertreten in Singapur. Die katholische Kirche ist klein, wächst aber. Was ist in Singapur zu erwarten von Papst Franziskus?
Ja, das ist ja tatsächlich bemerkenswert. Also Christentum und Katholizismus sind in Singapur, wenn wir recht informiert sind, die einzige wachsende Religion. Das boomt geradezu unter den jüngeren Menschen und das, obwohl es eines der reichsten Länder der Welt ist und entsprechend Konsumismus und Materialismus schon recht verbreitet sind. Der Papst will übrigens gleich eine Zeichenhandlung setzen. Er besucht alte, kranke Menschen in einem katholischen Pflegeheim. Franziskus redet ja auch dauernd dagegen an, alte und kranke Menschen auszusondern und wegzuwerfen, wie er das nennt. Und der Schlusspunkt dieser langen Reise wird in Singapur ein Jugendtreffen mit dem Papst sein, ein interreligiöses Jugendtreffen, weil das eben ein so multiethnisches und multireligiöses Land ist. Und wenn der Papst einigermaßen in Form ist bei diesem Jugendtreffen, dann wird es ein Fest. Das lässt sich jetzt schon absehen.
Ein Fest. Nun sind aber die Schlagzeilen im Vorfeld der Reise voll mit Superlativen, wie zum Beispiel die bisher längste und anspruchsvollste Reise von Papst Franziskus. Und ja, er ist eben 87 und 4 Länder in 11 Tagen. Das ist mit Sicherheit eine Herausforderung. Wie wird so eine Reise organisiert, damit es trotzdem machbar ist für den Papst?
Es sind natürlich einige Ruhezeiten eingeplant worden. Nach der Ankunft in Indonesien, in Jakarta, ruht er sich einen Tag aus. Aber ja, dann geht es doch recht straff durch diese 10 Tage. Und es sind auch 4 verschiedene Zeitzonen bei feuchter Hitze. Das Klima macht dem Papst aus Argentinien eigentlich nicht so viel zu schaffen. Empfindlich ist er eher bei Kälte. Aber alles in allem, es bleibt natürlich ein Kraftakt. Und Sie haben superlativ erwähnt, wenn ich noch einen hinzufügen darf, Franziskus ist der älteste Papst auf Reisen überhaupt. Sein Vorgänger Benedikt XVI. Ist mit 86 zurückgetreten und Johannes Paul II. Vor ihm mit 84 gestorben. Franziskus wird im Dezember 88, er sitzt im Rollstuhl, aber der Kopf ist da in jeder Hinsicht. Und dieser Papst reist, als gäbe es keinen Morgen, ganz buchstäblich. Im September unternimmt er dann noch eine zweite Reise übrigens nach Belgien und Luxemburg. Und im Oktober geht es weiter mit 4 Wochen Synode in Rom. Das ist eine sehr bedeutende globale Kirchenversammlung im Vatikan. Franziskus ist dabei. Also er ist fast 88, aber man sieht, er hat noch etwas vor in Asien und anderswo.
Das sagt Gudrun Seiler, Journalistin und Redakteurin bei den Vatikan News über die bevorstehende Papstreise nach Südostasien. Am Montag reist Franziskus erst nach Indonesien, dann nach Papua-Neuguinea, Timor-Leste und Singapur. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.